Guten Morgen. Oh, cool. Morgen. Das war jetzt nicht nötig, aber danke, Anke. Ja, Gemeindeleben. Der Bodo hat es versucht einzuleiten, ohne genau zu wissen, worüber ich predigen werde. Und du hast es relativ gut getroffen, muss ich sagen. Das, was du gesagt hast, betrifft allerdings nicht nur den heutigen Sonntag, sondern ich werde in den nächsten Sonntagen, die ich predige, dieses Thema versuchen zu entfalten. Und ich muss bekennen, dass ich persönlich total begeistert bin von dem, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Wir haben das Gemeindeleben als Thema hier und zurück zu den Wurzeln als Unterthema. Und seit etlichen Wochen treffen wir uns mit allen, die wollen, ja zu diesen Aufbruchabenden. Und davon habt ihr schon gehört. Und was uns an diesen Abenden kennzeichnet, habe ich auch mal aufgeschrieben, ist dieses respektvolle und aufmerksame Hören aufeinander. Wir sitzen zusammen und hören wirklich aufmerksam aufeinander. Wir reden offen über alles und wir teilen Gedanken und Ideen. Das ist ein cooler Prozess. Und so wie Anke immer sagt, der Einzelne kommt vor. Das ist das, was das auch besonders macht. Und diese Abende sind eine Art Hoffnung auf eine gute Zukunft der Gemeinde. Immer wenn Christen den Wunsch verspüren nach einer positiven Veränderung für Gemeinde, dann kommt oft dieser Satz, wir müssen zurück zu den Wurzeln. Back to the roots, sagt man im Englischen. Und was genau man selber als diese Wurzeln bezeichnet, das ist immer sehr unterschiedlich. Das hat sehr, sehr viel zu tun mit den persönlichen Vorlieben. Die einen sagen, wir brauchen wieder mehr Wort Gottes. Die anderen sagen, wir brauchen viel mehr Bibel und Gebet oder Gebet. Wir brauchen mehr Anbetung. Wir brauchen Worship oder wir brauchen Gemeinschaft oder wir brauchen Evangelisation. Dass wir diesen Wunsch haben, wieder zurückzugehen zu diesen Wurzeln, ist im Grunde genommen ein guter Reflex, weil er zeigt, wir leben noch. Es bewegt sich noch was. Da ist noch eine gewisse Sehnsucht. Und mehr von alledem, was wir gerade gesagt haben, kann überhaupt nicht schaden. Ganz im Gegenteil, das ist gut, solange das Ziel ist, dass wir wachsen. Innerlich, aber auch als Gemeinde. Wenn das Ziel ist, die persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen, dann können wir es knicken. Aber Wachstum, das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Und das zieht sich durch die ganze Bibel. Und die Power des Heiligen Geistes, auf die die Jünger ja gewartet haben, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist und die dann an Pfingsten kam, die wurde zu einem Schlüssel, um dieses Reich Gottes, von dem Jesus Christus immer wieder gesprochen hat, dann auch zu bauen und auszubreiten. Und Pfingsten war im Grunde genommen, wenn man drüber nachdenkt, die Umkehr von dem, was in Babel passiert ist. Als in Babel der Turm gebaut wurde, ist Gott hingegangen und hat Sprachen geschickt, Sprachen entwickelt und die haben verwirrt. Die haben uneins gemacht, die haben kaputt gemacht, die haben zerstört, die haben Menschen entzweit. Und an Pfingsten, da wurden diese Sprachen, in denen die Apostel das Evangelium predigten, zu einem Werkzeug, um das Evangelium dann in die ganze Welt zu tragen. Deshalb habe ich jetzt bald eine portugiesisch sprechende, brasilianische Schwiegertochter. Und das, was an Pfingsten geschehen ist, war dazu da, um Menschen zu einen, dass Menschen zusammenstehen, sich zusammenschließen. Und das, obwohl sie dieselbe Sprache nicht sprechen, obwohl sie aus unterschiedlichen Ethnien kamen und kommen. Und die stehen eines Tages vor Gottes Thron, alle zusammen. Und das ist so ein genialer Plan, den Gott hatte, indem er Babel einfach auf den Kopf gestellt hat und Pfingsten über die Sprachen das Evangelium verbreitet hat in alle Welt. Es gibt eine Passage in der Bibel, das ist so eine Art Lieblingspassage, auch von mir. Da geht Petrus mal hin und fragt Jesus, was haben wir eigentlich davon, dass wir dir nachfolgen? Was wird uns dafür? Und Jesus antwortet, wer mir nachfolgt, der empfängt hundertfach jetzt in dieser Zeit Äcker, Häuser, bla bla bla, aber vor allen Dingen auch Brüder und Schwestern, Familie. Und das ist ein Vers, der sich in meinem Leben immer wieder so auch bewahrheitet hat, dass, wenn ich durch die Welt gereist bin und andere Christen getroffen habe, ich sofort gespürt habe, wow, das ist Familie, das ist Gemeinde, das ist weltweite Gemeinde Jesu. Jesus hat das verheißen und heute ist es wahr. In nahezu allen Kanten dieser Welt hört man Menschen sagen, ich liebe Jesus. Wow, bis in den Busch des Amazonas. Und in dieser Kraft des Heiligen Geistes haben die Jünger damals eine wachsende Bewegung in Gang gesetzt. Und eine Bewegung, die auch heute noch Begeisterung und Brennen entfachen soll und entfachen kann. Sie kann diese Begeisterung und die Bewegung in uns entfachen, ganz persönlich, aber auch in uns als Gemeinde. Stellt euch vor, ihr renoviert ein altes Haus, 126 Jahre alt. Ist noch ganz gut in Schuss und in diesem Haus gibt es einen Kachelofen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Kachelofen kennt, der beim Günther im Haus steht. Der hat mich früher immer sehr angemacht, den fand ich immer ganz toll. Aber dieser Kachelofen, der hat früher mal das ganze Haus mit Wärme gefüllt. Und Freunde kamen zu Besuch, weil sie es liebten, in der Nähe dieses Ofens zu sitzen und zu reden, Gemeinschaft zu haben, Zeit mit Freunden zu verbringen. Und irgendwann ist der Kachelofen der Zentralheizung zum Opfer gefallen. Gleichmäßig verteilte Wärme ist ja auch was Feines, das hat was und es gibt diese Wärme auf Knopfdruck, aber eines fehlt seitdem. Die Begeisterung und die Wärme, die eben echte Flammen und das Knistern von brennendem Holz verbreiten, das ist dann weg. Diese Sache fehlt. Und klar, man musste damals immer wieder Holz nachlegen, man musste sich kümmern, wer in der Familie hingeht und das Holz holt, wer es aufspaltet, wer dann zuständig war, den Ofen zu befeuern. Man musste immer darauf achten, dass der Ofen genügend Frischluftzufuhr bekommt, damit er überhaupt brennt. Mühe und Arbeit haben sich aber gelohnt, weil dieses Feuer, dieser Ofen, diese Wärme der Mittelpunkt des Hauses waren, der Mittelpunkt des Familienlebens. Es war sozusagen das gemeinsame Projekt aller. Und irgendwann wich dieser Ofen dem Komfort und der Bequemlichkeit, eben der Zentralheizung. Der Ofen blieb kalt, er verlor seine Anziehungskraft und seitdem chillt man lieber auf dem Sofa. Manchmal auch ganz allein. Und wie viele unter uns würden sich nicht so ein Feuer auch für uns persönlich und für uns als Gemeinde wieder wünschen? So ein Ofen, der uns wärmt. Und die Frage ist, die ich immer wieder ja auch stelle, brennen wir noch für Jesus? Haben wir mal eine Entscheidung getroffen und wir brennen immer noch für diesen Jesus und folgen Jesus nach? Oder ist unsere Jesus-Nachfolge mittlerweile auf Sparflamme? Und sollte unsere Begeisterung für Jesus erloschen sein, ich weiß ja nicht, wie es bei uns innen drin im Herzen aussieht, dann stellt sich doch die Frage, wie kann sich das wieder verändern? Wie können wir wieder ganz neu Begeisterung für Jesus entwickeln und für Nachfolge? Weil ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Leben in Begeisterung und ein Leben mit Leidenschaft viel, viel mehr Spaß macht, als so Tag für Tag in den Tag hineinzuleben und das Leben einfach so laufen zu lassen. Flämmchen statt Flammen und Funkenflug der Begeisterung oder stagnierender und müder Glaube statt, im Bild gesprochen, ein richtiges Feuer zu entfachen, das brennt, weil sonst holt das keinen mehr hinter dem Ofen hervor. Und vielleicht wäre es ein Anfang, und in die Richtung geht meine Predigt heute Morgen. Vielleicht wäre es ein Anfang, sich einzugestehen, dass wir es uns als Christen teilweise einfach zu bequem gemacht haben. Und das betrifft nicht nur uns die wir hier jetzt sitzen, sondern uns Christen insgesamt. Viele haben es sich bequem gemacht und die anfängliche und diese geistgewirkte Jesus-Nachfolge, diese Begeisterung, ist zu einer schläfrigen und müden Tradition verkommen. Das geht ganz, ganz vielen so. Aber es muss nicht so bleiben. Es muss nicht so bleiben, wenn wir uns entscheiden, wieder zurück zu diesen Wurzeln zu gehen. Und wenn wir den Heiligen Geist auch als diesen Sauerstoff verstehen, der das Feuer neu in uns und auch in uns als Gemeinde entfacht. Und wir haben alles, was wir brauchen, damit das passieren kann, weil Jesus Christus lebt in uns. Wenn wir uns entschieden haben, mit Christus zu leben, ist diese Kraft in uns drin. Wir haben sie. Wir müssen sie nur rauslassen. Und von dieser neuen Zeit, die in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, von dieser Textstelle, die ich gleich lesen werde, haben wir schon 100-mal gehört, 100-mal haben wir sie vielleicht auch gelesen, 1000 Predigten darüber gehört. Und das, was jetzt kommt, kann uns eigentlich nicht mehr überraschen, wenn ich gleich lese, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet, bla 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 bla. Das kennen wir alles. Und die Frage ist, ob uns das nochmal hinterm Ofen vorlockt, denn das sind die Wurzeln, zu denen wir zurück müssen. Oder ist es kalter Kaffee? Ist es kalter Kaffee, der in der Nähe eines ausrangierten Kachelofens steht? Ein trostloser Anblick, so wie das Leben vieler Christen landauf und landab, die sonntags in die Kirche gehen, weil sich das so gehört? Oder einfach da sitzen und das über sich ergehen lassen? Oft immer wieder auch in der gleichen Ecke, gucken immer wieder aus der gleichen Perspektive auf den Prediger. Es ändert sich nichts, es ist immer alles gleich, es ist der gleiche Stuhl. Und die Perspektive verändert sich nicht, das Leben verändert sich nicht. Wir gehen einfach, weil wir das so gewohnt sind, aus Tradition. Das war's. Wir sind unserer Christenpflicht nachgekommen, danach gehen wir nach Hause. Der Sonntag reicht. Und ich frage mich, ob uns das genug ist. Lukas, als er das Evangelium, das Lukas-Evangelium schrieb, hat er seinem Freund Theophilus voller Begeisterung von diesem Jesus erzählt, hat ihm berichtet von dem, was Jesus alles getan hat. Und dabei ist es nicht geblieben. Er hat dann noch die Apostelgeschichte geschrieben und hat seinem Freund Theophilus weiterhin versucht zu erklären, dass diese Bewegung, die Jesus in Gang gesetzt hat, dass die wächst, dass die Welt bewegend ist, dass die aufregend ist, dass die begeistert. Lukas hat mit dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte ein Viertel des Neuen Testaments geschrieben. Voller Begeisterung für Jesus und diese Bewegung und für die Gemeinde. Und der Abschnitt, um den es in den nächsten Predigten gehen soll, der ist in einer Art Form gegossen worden von Lukas, die literarisch besonders ist, weil sie eine Sache unterstreicht: Wachstum. Darum geht's. Und die Apostelgeschichte, wenn man die liest, kann man immer wieder in Abschnitte unterteilen, an deren Ende wieder ein Satz steht und die Zahl wuchs. Es beginnt aber alles bei diesem Text, den wir jetzt lesen werden, mit Buße, mit Umkehr. Also mit der Einsicht, dass sich etwas verändern muss. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen, denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben, lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Und Petrus war in der Tradition Jesu, der in seinen Gerichtsreden vor allen Dingen davon gesprochen hat, dass 70 nach Christus auch der Tempel zerstört werden würde. Und dann geht's weiter. Jetzt kommt das Interessante an dieser Form, wie Lukas das hier reingepackt hat, ab Vers 41. Da steht: Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist der erste Vers, der Wachstum nennt. So, und dann kommt das, was die Christen prägte. Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, Koinonia, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und nachdem Lukas das zusammengefasst hat, geht er nochmal in die Details und ihr merkt, da kommt er wieder zu sprechen auf die Apostel, auf Zusammenhalt, auf Mahl des Herrn und auf das Gebet. Das werde ich jetzt nicht alles nochmal lesen. Und dann steht ganz unten in Vers 47, und jeden Tag errettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Das hat er absichtlich gemacht, um unsere Aufmerksamkeit auf dieses Wachstum zu legen und auf das, was zu diesem Wachstum gehört. Heute beschäftige ich mich nur mit dem ersten Punkt aus diesen Versen, mit diesem Thema Umkehr, Buße. Gemeindeleben, das ist Gottes Strategie für Wachstum. Gemeindeleben, nochmal, ist Gottes Strategie für Wachstum. Nicht Gemeinde über sich ergehen lassen, sondern Gemeindeleben. Und dieser Text ist im wahrsten Sinn des Wortes die Wurzel, zu der wir zurück müssen. Als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Weil hier finden wir den Sauerstoff, der das Feuer in uns und das Feuer für uns als Gemeinde neu entfacht. Das ist das, was hier in diesen Versen steht. Gemeindeleben bedeutet, das Leben miteinander zu teilen. Das ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen, zu einem erfüllten und einem begeisternden Leben in der Nachfolge. Der Heilige Geist wirkt, aber er wirkt niemals groß losgelöst von Gemeinschaft. Heiliger Geist auf dem Sofa, okay, aber Heiliger Geist in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, das ist das, wo sich die ganze Power entfaltet. Und im ersten Abschnitt geht Lukas hin, Verse 38 bis 41, und berichtet von dem, was zuerst passieren muss, damit wir das bekommen, was Gott für uns bereithält. Und in den Versen 42 bis 47, da geht es um diese vier Kernpraktiken. Ich habe sie euch hier auch mitgebracht. Erstens, es geht darum, Gottes Wort zu hören und mit seinem Wirken zu rechnen. Sie hörten das von den Aposteln und sie sahen das Wirken, das Gott durch die Apostel zu seiner Zeit tat. Das zweite war, die Gemeinde war gekennzeichnet von einem außergewöhnlichen Zusammenhalt. Selbstlose gegenseitige Unterstützung und Liebe hat die Gemeinde damals geprägt. Und das wirkte überzeugend und vor allen Dingen anziehend auch auf andere. Das dritte, das waren gemeinsame Mahlzeiten, die gefeiert wurden, und im Rahmen dieser Mahlzeiten hat man auch das Mahl des Herrn gefeiert. Und nicht als Trauerfeier im Rahmen eines Gottesdienstes, sondern als ein fröhlicher Anlass, der die Erlösung Jesu gefeiert hat. Genauso wie die im Passafest eben auch die Erlösung aus Ägypten gefeiert haben. Und das Letzte waren lebendige Zeiten von Gebet und von Anbetung. Das, was man heute auch mit Worship nennt. Zeiten des Gebets und der Anbetung, die berühren. Das ist das, was die Gemeinde ausgemacht hat. Und Lukas hat hervorgehoben durch die Art und Weise, wie er den Text verfasst hat, dass das automatisch zu Wachstum und zu Vermehrung führt. Aber es geht nur, wenn wir das gemeinsam machen. Also, wenn wir über diesen Text nachdenken in der nächsten Zeit, müssen wir immer auch im Hinterkopf haben, es geht letztendlich darum, dass was wächst. Und Gemeinde ist immer Wachstum. Und Wachstum ist im Grunde genommen auch so eine Art Wesenszug Gottes. Denn alles, was Gott tut und alles, was Gott tat, wenn ihr die Bibel lest, fällt euch das auf, hat immer damit zu tun, dass etwas wächst. Das fängt schon an im Garten Eden, wo er den Auftrag gibt, dass der Mensch sich vermehren soll. Nachdem Noah mit der Arche gelandet ist, kam wieder dieser Auftrag. Dann ging der Auftrag an Abraham. Ein großes Volk wird von dir und Sarah ausgehen. Und so geht's immer weiter. Und dann ist Jesus genau in dieser Linie, wenn er davon spricht, wie sich das Reich Gottes eines Tages ausbreiten würde, wie es wachsen wird. Das sind die Dinge, die Gott einfach so in sich drin hat als Wesenszug. Er will, dass wir wachsen. Persönlich, aber auch als Gemeinschaft, als seine Gemeinde weltweit. Und wenn wir Gemeinde leben, wenn das glaubhaft geschieht, dann passiert das auch heute noch. Und dazu gehört, dass wir das Leben miteinander wirklich teilen. Und heute Morgen hat Bodo in der Zeit der Anbetung auch dazu eingeladen, das zu tun. Und wir möchten das mehr haben. Wir möchten das einfach mehr sehen, auch dass wir das tun in der Gemeinde, und Gelegenheit werden wir dazu geben. Und die vier Kennzeichen, die dieses Leben der ersten Christen prägte, sie sind letztlich das Geheimnis, sie sind letztlich der Schlüssel, wenn wir das erleben wollen, dass wir innerlich, aber auch als Gemeinde wachsen. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, haben wir diesen Schlüssel für uns persönlich und unser geistliches Leben verlegt oder wissen wir, wo er ist? Haben wir diesen Schlüssel für uns als Gemeinde verlegt oder wissen wir, wo er ist? Habt ihr noch Lust darauf, für Jesus zu brennen? Fragt euch mal, habt ihr noch wirklich Lust, für Jesus zu brennen? Habt ihr noch Lust, das Funken sprühen? Habt ihr noch Lust zu wachsen und das zu erleben? Habt ihr Lust, mit Jesus zu leben? Oder, naja, ist halt so. Und wir müssen, wenn wir diesen Text lesen, und ich lade euch ein, das in den nächsten Wochen einfach immer wieder auch zu Hause zu tun, wir sollten genau hinhören und genau hinschauen. Aber ich glaube, wir müssen auch diesen Text befreien von dem Rost der Tradition, von dem, was wir daraus gemacht haben, aus der Apostellehre, einen Gottesdienst, in dem einer predigt, bla bla bla, ein Abendmahl, das man halt so feiert, bla bla bla. Das ist nicht alles negativ, aber ich glaube, wir müssen weg und neu drüber nachdenken, ob wir dieses langweilige, immer wieder dasselbe Christsein leben wollen. Ob wir als Christen immer wieder in diesen selben Bahnen laufen wollen und alles ist vorhersehbar und alles ist immer gleich und keine Veränderung. Und ich glaube, und das ist ein Stück weit auch Ermahnung an uns, ich glaube, dass es Mut braucht, dass wir den Weg der Veränderung gehen, mit allen Konsequenzen. Persönlich und als Gemeinde, weil sonst bleibt Jesus auf der Strecke in irgendeiner toten Form, in irgendeiner toten Tradition. Jeder kommt vor, jede kommt vor, wir machen das gemeinsam. Wir müssen weg von Gottesdiensten, die reine Pflichtveranstaltungen sind, Pflichtgefühl und Tradition. Wenn das bei uns so ist und wenn wir so ehrlich zu uns sind und sagen, ja, im Grunde genommen sitze ich nur hier, weil ich muss. Oder im Grunde sitze ich hier, weil ja, ich sitze hier jeden Sonntag. Wenn wir ehrlich zu uns sind, und das ist bei uns tatsächlich so der Fall, dass unser Christsein dazu verkommen ist, dann lasst uns doch die Entscheidung treffen, dass das heute das letzte Mal der Fall ist. Lasst uns das doch ändern. Wir brauchen Mut, wir brauchen Frische für unseren Glauben, für unseren Alltag, den zu leben, miteinander zu teilen. Wir brauchen Mut, uns und unsere Art Glauben, wie wir sie leben, auch zu hinterfragen, mal ehrlich zu sein mit uns. Es braucht einen Aufbruch. Deshalb machen wir diese Aufbruchabende. Und da geht es nicht nur darum, dass wir äußerlich irgendetwas verändern wollen, indem Gemeinde moderner wird und so weiter und so fort. Wenn ihr mich predigen hört, dann wisst ihr, dass ich fest davon überzeugt bin, dass der Aufbruch der Gemeinde bei mir persönlich anfangen muss. Darum geht's zuerst. Aber in der Konsequenz wird sich das zeigen, in dem, wie wir Gemeinde leben. Wir müssen weg davon, als Christen, wie wir bequem geworden sind, weil wir keinen Ofen mehr befeuern müssen. Wir müssen weg davon, ein Leben zu leben, das zuerst an mir, meiner, mich denkt. Sondern wieder neue Begeisterung entwickeln, den Geist Gottes wirken lassen, ihn nicht hindern, das Leben zu entfalten, das Jesus in seinen Jüngern entfalten möchte. Das ist mein Wunsch. Das ist meine Ermahnung heute Morgen an uns. Anders ausgedrückt, ohne Umkehr wird das nichts. Wenn wir nicht umkehren, wird das nichts. Petrus richtet sich in dem, was er sagt, mit kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen an Menschen, an ein Volk Israel, das sich immer noch als im Exil verstand. Ein Volk, das aber begriffen hat, als Jesus Christus kam, er ist das Besondere. Sie merkten, Jesus Christus, das ist der Besondere. Das ist der, für den es sich zu leben lohnt. Und ich weiß, wir sitzen alle hier und wir hören meine Predigt, die heute Morgen mal ein bisschen mehr so die ermahnende Predigt ist. Und ich weiß, wir sitzen hier und wir würden antworten, Carsten, ich habe Jesus lieb. Und ich weiß das. Ich weiß, dass wir Jesus lieben. Aber dass wir vielleicht Mühe haben, diesen Glauben zu leben. Dass wir vielleicht Mühe haben, diese Begeisterung für Jesus zu entwickeln. Für den, der das Besondere ist. Für den, der auch das verbindende Element zwischen uns ist. Wir brauchen keine Umkehr im Sinne einer Bekehrung. Was wir brauchen, ist eine Umkehr im Sinne eines radikalen Neuanfangs für uns. Ein Zurück zur Wurzel des Problems oder ein Zurück zur Wurzel des Problems Behandlung. Und eigentlich glaube ich, wenn wir verstehen, worum es geht, sollten wir alle ein Interesse daran haben, zu neuen Ufern aufzubrechen, persönlich und als Gemeinde. Egal ob jung, egal ob alt, egal ob Mann und am besten auch mit Ehefrau. Denn eine ehrliche Bestandsaufnahme im Vergleich mit dem Text von Apostelgeschichte 2 macht doch eins deutlich, dass hier eigentlich jeder von uns gefragt ist. Jeder. Weil es unser Herr Jesus ist. Und weil es seine Gemeinde ist, zu der wir gehören. Wir haben Buße und Umkehr zu etwas gemacht, was so ähnlich ist wie wir gehen auf die Knie, bitten um Gnade und Vergebung und sprechen ein Übergabegebet. Und wenn ich heute sage, lasst uns Buße tun, dann glauben Menschen, dass es darum geht, ihre Sünden zu bekennen und dann in irgendeiner Form religiös zu werden. Das ist das, was wir daraus gemacht haben. Und die Sicht ist im Grunde genommen im wahrsten Sinn des Wortes mittelalterlich, weil wir sie Luther zu verdanken haben. Denn Luther hat damals gekämpft gegen das, was die katholische Kirche unter Buße verstand, nämlich hinzugehen, dann eine Art Quasi-Strafe zu bekommen und 10-mal das Vaterunser oder das Ave Maria zu beten. Und Luther ist hingegangen und hat betont, nein, es muss etwas sein, das von Herzen kommt. Und er hatte natürlich recht damit. Aber die Menschen des ersten Jahrhunderts, zu denen Petrus gesagt hat, tut Buße und an jeder lasse sich taufen, die haben was anderes verstanden. Die haben nicht Buße verstanden im Sinne, wir gehen jetzt auf die Knie und wir bekehren uns, sondern damals war Buße, wenn Jesus auch gesagt hat, tut Buße und glaubt an das Evangelium, dann war das die Einladung, die Pläne, die Sichtweise, die Einstellung, die wir zum Leben haben, die wir zu religiösen Themen haben, aufzugeben und Jesus zu folgen, so wie er möchte, dass wir seiner Agenda des Königreichs leben. Und daran hat sich nichts geändert. Wenn hier steht, tut Buße, dann ist es Jesu Einladung, umzudenken. Umzudenken und umzukehren und einzusehen und hinzugehen, weil wir begreifen, er ist das Beste, was uns je passiert ist. Jesus ist das Beste, was uns je passiert ist. Ihm nur den Sonntagmorgen zu geben, ist zu wenig. Gemeindeleben ist was anderes. Und diese Einladung auf den Jesusweg ist eine Einladung zu einem Gegenprogramm, ist eine Einladung die manchmal von uns fordert, nicht zu bequem zu sein, sondern uns hinzugeben an den Besonderen, die Extrameile zu gehen, die Wange hinzuhalten, noch einmal und noch einmal, den anderen höher zu achten als uns selbst und hinzugehen, obwohl uns der andere nervt, zu kommen, obwohl wir müde sind. Und manchmal ist diese Einladung, die Jesus uns ausspricht, vielleicht auch eine Einladung, Spott und Hohn über uns ergehen zu lassen. Aber es geht immer um eine bewusste Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen. Unsere Prioritäten so zu ordnen, dass Jesus die Ehre kriegt. Und wenn wir die Entscheidung für Jesus mal getroffen haben, vielleicht als Kind, dann müssen wir früher oder später nochmal entscheiden, was wir wollen. Wenn wir schon lange Christen sind, müssen wir uns vielleicht auch nochmal wieder neu fragen, was wollen wir eigentlich mit diesem Jesus? Wie sieht's eigentlich mit uns aus? Wollen wir ihm folgen, ohne Kompromisse? Sind wir bereit dazu, als Einzelne und als Gemeinde? Und ich möchte euch mit genau dieser Frage in die neue Woche schicken. Wie stehen wir zu seiner Einladung, ihm ohne Kompromisse zu folgen, aufzubrechen, ihm nach? Und es braucht eine positive Antwort. Sonst wird das nichts mit uns als Gemeinde und mit unserem Prozess zu rudern und aufzubrechen zu neuen Ufern. Es braucht die Bereitschaft, sich in Jesus und seine Gemeinde zu investieren, wenn wir wollen, dass wir hier eine Zukunft haben. Es braucht ein Leben voller Begeisterung für Jesus. Es braucht ein Ja, ich will. Ich brauche ein Ja, ich will, sagt Jesus. Und deshalb geht es bei diesem Aufbruch, ich sage es nochmal, nicht um nur äußerliche Maßnahmen, die wir ergreifen. Es geht vor allen Dingen um etwas Innerliches. Es geht darum, dass wir für Jesus brennen. Wie so Holzscheite, die beieinander liegen und die Funken der Hoffnung für eine Welt versprühen, die noch nichts von Jesus weiß. Denn das ist unser Job. Darum geht's. Und deshalb ist die Frage, willst du? Als ich vor ein paar Wochen die dritte Predigt über die Frau am Jakobsbrunnen gehalten habe, da habe ich die Frage nach der Leidenschaft gestellt. Und ich habe selten so viel Feedback gekriegt zu einer Predigt wie beim letzten Mal, als ich darüber gesprochen habe, weil der ein oder andere einfach gespürt hat, ja, mir fehlt diese Leidenschaft. Ich möchte uns nochmal neu einladen, etwas daran zu ändern. Kehrt um, sagt Petrus. Und lasst euch taufen. Die Taufe war letztendlich, und damit bin ich gleich auch fertig, die Taufe war letztendlich damals ein äußerer Beweisantritt dafür, dass die Menschen verstanden hatten, wozu diese Einladung zur Umkehr war. Sie haben sich öffentlich, voll und ganz bewusst auf die Seite Jesu geschlagen. Und damit war klar, dass sie jetzt verbindlich in einem anderen Team spielen. Wir haben uns vielleicht vor langer Zeit bekehrt, wir haben uns vielleicht vor langer Zeit taufen lassen, aber vielleicht kann man dieses Trikot, das wir tragen, kaum noch erkennen, weil alles so normal und so traditionell geworden ist und weil der Glaube vielleicht müde geworden ist. Die Menschen damals trafen eine Entscheidung, ließen sich taufen und später war klar, dass das auch bedeutet haben kann, dass man sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen hat. Ich will an dieser Stelle keine Predigt halten über die Wichtigkeit der Taufe, nur so viel. Die Taufe ist auch ein Symbol der Identifikation mit Jesus. Und vielleicht brauchen wir als Gemeinde genau das, eine Art Symbol. Eine Art Symbol, das uns verbindet. Eine Art Bund, eine Art Pakt mit dem Vater, die wir vielleicht neu festmachen an einem Symbol. Und dann kam mir so beim Vorbereiten der Predigt, wie wär's mit einem gemeinsamen Lagerfeuer? Wie wär's, wenn wir nächste Woche, auch die, die sonst vielleicht nicht dabei sind, aber die innerlich spüren, dass das, was ich sage, nicht nur einfach Carsten Gosse Worte sind, sondern eine Einladung von Jesus. Wieso gehen wir nicht hin und treffen uns nächste Woche Freitagabend, wenn wir hier den Aufbruchabend haben, und machen mal ein Lagerfeuer. Stellen uns um dieses Lagerfeuer, geben uns vielleicht die Hand und machen einen Pakt mit Jesus und mit uns allen als Gemeinde aufzubrechen, ganz neu Leidenschaft zu entwickeln für unseren Herrn, für unseren Glauben und für unsere Gemeinde. Ich weiß, dass es Leute gibt, die wissen, wie man Lagerfeuer macht. Ich hoffe, es klappt. Amen.